Glauben und Geschichten. Mit Klaus Popper die Bibel lesen und verstehen. Vers für Vers durch die gesamte Heilige Schrift und Erstaunliches entdecken.
Zerschmettert. Die Tafeln mit den 10 Worten liegen zerschmettert am Boden. 40 Tage und 40 Nächte war Mose auf dem Berg Horeb. Dort auf dem Berg hört er von Gott eine für ihn niederschmetternde Nachricht. Das Volk hat sich einen Götzen gemacht, ein Gott. Und von diesem Gott, von diesem goldenen Kalb sagen sie, das ist das Kalb, das uns aus Ägypten herausgeführt hat. Auf dem Berg war er noch verständnisvoll für dieses Volk. Er bat Gott darum, dieses Volk nicht zu vernichten, setzt sich für dieses Volk ein. Aber jetzt, als er selbst vom Berg runterkommt und sich betrachtet, was geschieht, sieht, wie das Volk sich belustigt, um dieses goldene Kalb herumtanzt. Und dieses Kalb für den Auszug aus Ägypten verantwortlich macht, da bricht es mit ihm durch. In seinem Zorn, heißt es hier in 2. Mose 32, Vers 19, da entbrannte der Zorn Moses und er warf die Tafeln aus seinen Händen und zerschmetterte sie unten am Berg. Die Tafeln sind zerschmettert. Gottes eigenes Werk, von ihm selbst eingegraben. Das Zeichen des Bundes. Am Boden zerschmettert. Ich weiß nicht, ob Sie jemals darüber nachgedacht haben, wieso Mose das macht. Klar, man kann sagen, er ist zornig geworden. Im Zorn zerschmettern wir vieles. Jeder von uns hat vermutlich mal schon etwas im Zorn zerschmettert. Oder vielleicht es zumindest versucht. Oder wenn wir uns nicht getraut haben, dann hätten wir es gerne gemacht. Irgendwas kaputt machen, damit diese Spannung, dieser Zorn, der in uns ist, endlich nach außen kommen kann. Doch oft haben wir ja auch gemerkt, dass das, was im Zorn geschieht, auch etwas ist, was wir danach bereuen. Wo wir merken, dass Dinge kaputt gegangen sind, die vielleicht nicht mehr zu reparieren sind. Und manchmal geht es nicht nur um eine Tasse, einen Teller, eine Scheibe, sondern manchmal geht es vielleicht um Beziehungen. Um Menschen, die wir so tief verletzt haben in unserem Zorn, dass eben eine Heilung nicht mehr möglich ist. Ist es das hier von Mose einfach so ein Ausbruch im Zorn, dass er sagt, das kann es nicht sein? Das kann nicht sein, dass das Volk so schnell vergisst, woher es kommt, so schnell vergisst, wer sie aus diesem Land herausgeführt hat. Nicht irgendein Kalb, nicht ein Tier, sondern das Wesen, das sich ihnen darstellt als Gott, als Jahwe, als der, der sich um sie kümmert, als der, der Himmel und Erde geschaffen hat. Wenn wir weiterlesen, 2. Mose 32, Vers 20, da heißt es, dann nahm er, Mose, das Kalb, das sie gemacht hatten, verbrannte es im Feuer und zermalmte es, bis es feiner Staub war. Streute es auf die Oberfläche des Wassers und gab es den Söhnen Israel zu trinken. Wow, damit hatte ich nicht gerechnet, ganz ehrlich. Irgendwie dachte ich, dass noch auf diesen Zorn eingegangen wird. Vielleicht ein Gespräch zwischen ihm und dem Volk oder zwischen Mose und Gott. Es wird ja uns nicht gesagt vom Autor, ob jetzt dieses Zerschmettern der Tafeln richtig oder falsch war. War es der richtige Ausdruck, das richtige Symbol? Ja, hier ist etwas gebrochen. Der Bund zwischen Mensch und Gott, zwischen dem Volk Israel und Gott oder umgekehrt zwischen Gott und dem Volk Israel, das ist dahin. Man kann doch nicht so tun, als wäre man zusammen und sobald man sich umdreht, ist der Mensch weg und bei jemand anderem. Das Volk Israel kann doch nicht einmündig sagen, ja, wir wollen diesem Volk nachfolgen. Und diese Episode haben wir gelesen, als das Volk sagte, ja, wir sind bei Gott. Wir stehen zu ihm. Er ist unser Gott. Und kaum ist Mose nicht da, sagen sie, ja, das ist das Kalb. Das ist es. Stimmt, jetzt, wenn wir so drüber nachdenken, dieses Kalb, dieser Gott, das ist der Gott, der uns herausgeführt hat. Lass uns ihm opfern, tanzen, feiern. Er ist bei uns, er ist nicht weg. Gut, Mose, auf dem Berg, wer weiß, was ihm passiert ist. 40 Tage, 40 Nächte, da kann man schon mal verunglücken. Verhungern, dahin, sich aus dem Staub gemacht. Ist doch der, der schon mal weggelaufen ist, oder? Ah ja, okay. Lass uns neu anfangen. Lass uns zu dem zurückgehen, was wir kennen. Das sind eben Götter, das sind Tiere. Tiere, die wir zu Göttern machen. Das ist unser Gott. Aber nein, der Autor geht gar nicht so sehr auf den Zorn von Mose ein, sondern schwenkt auf die nächste Tat, die Mose tut, nämlich das Kalb zu zerschmettern, zu zermalmen, es zu feinem Staub zu machen, auf die Oberfläche des Wassers zu geben und den Söhnen Israel zu trinken zu geben. Will er damit zum Ausdruck bringen, keiner von euch kann sich dem entziehen. Keiner kann so tun, als wäre nicht Teil dessen, sondern indem ihr es trinkt, wird es Teil von euch, euch ganz nahe, es ist in euch drin. Ist es das? Oder will er sagen, schaut, da ist keine Substanz. Dieser Gott trägt nicht, dieser Gott hält nicht, man kann ihn verbrennen. Man kann ihn zermalmen, man kann ihn einfach pulverisieren. Ihr baut auf etwas, was zu Pulver wird, was kein Fundament darstellt. Aber auch das wird nicht genau erklärt und bewertet, sondern Mose fährt fort, Vers 21, und Mose sagte zu Aaron, interessant, dass er nicht auf das Volk zugeht, sondern auf Aaron, den Leiter, der hätte ihn, nämlich den Mose, vertreten sollen. Was hat dir dieses Volk getan, dass du eine so große Sünde über es gebracht hast? Aaron, was hat denn das Volk gemacht, dass du das über das Volk gebracht hast? Und er nimmt den Aaron hier direkt in die Verantwortung. Sagt nicht, das Volk war schuld, sondern Aaron, was ist denn passiert, dass du sowas gemacht hast? Du hast die Verantwortung. Aaron aber sagte, der Zorn meines Herrn entbrenne nicht. Du kennst doch das Volk, dass es böse ist. Oder wörtlich im Bösen oder in übler Lage. Du kennst doch das Volk, Mose. Was soll ich denn machen? Du weißt doch, wie es ist. Redet er sich hier raus? Oder erklärt er einfach nur die Umstände und sagt, was soll ich denn machen? Das Volk kam auf mich zu. Sie haben nämlich zu mir gesagt, Vers 23, mach uns Götter, die vor uns hergehen, denn dieser Mose, der Mann, der uns aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat, wir wissen nicht, was ihm geschehen ist. Er ist weg. Das ist der Mann, der uns aus Ägypten herausgeführt hat. Komisch doch aber, dass sie sagen, nee, das ist dieses Kalb, das uns aus Ägypten herausgeführt hat. Wenn es um Mose geht, brechen sie das runter auf eine menschliche Sache. Ist ja immer die Gefahr, in der wir Menschen stehen, dass das, was um uns herum ist, dass wir es vermenschlichen und sagen, ist doch menschlich. Und nicht, es ist göttlich. Ist doch menschlich, Menschenwerk. Gott ist doch nicht da. Wo ist denn Gott? Es war doch ein Mann, ein Mose, der uns herausgeführt hat. Jetzt ist er weg. Jetzt ist er nicht mehr da. Wir müssen handeln. Gar kein Reden von Gott, von dem Herrn, von Jahwe, von dem Gott ihrer Väter, der die Wunder für sie gemacht hat, der ist gar nicht mehr auf der Bildfläche, verschwunden. Naja, und wenn Mose nicht mehr da ist, der Mann, der uns herausgeführt hat, dann machen wir uns halt einen Gott. Dieser Gott wird uns dann wohl schon herausgeführt haben. Und auch, und das ist ja der Punkt, vor uns herziehen. Es geht ja nicht nur um die Vergangenheit, sondern um die Zukunft. Gibt es eine Zukunft, wenn Mose nicht mehr da ist? Wer führt uns in die Zukunft? Da fragte ich sie, sagte der Aaron, wer hat Gold? Sie rissen es sich ab und gaben es mir und ich warf es ins Feuer und dieses Kalb ist daraus hervorgegangen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber an dem Punkt muss ich echt schmunzeln. Weil es so gar nicht den Tatsachen entspricht dessen, was geschehen ist. Wenn wir zurückblättern in 32 Vers 2, da sagt nämlich Aaron zum Volk, reißt die goldenen Ringe ab, die ihr an den Ohren eurer Frauen und eure Söhne und eure Töchter sind und bringt sie zu mir. Die Frage ist gar nicht so, wer hat Gold? Ja, ich habe Gold. Ach, ich auch. Was hast du so? Naja, kein Gold, ich habe Holz. Geht gar nicht darum, was die Leute haben, sondern hier macht eine Ansage. Reiß dieses Gold ab. Und dann, Vers 4, der Aaron, der nahm alles aus ihrer Hand, formte es mit einem Meißel und machte daraus ein gegossenes Kalb. Die Version, die er dem Mose erzählt, lautet, wer hat Gold? Siehe da. Ich wollte nur wissen, was sie haben. Und dann, ja, sie haben sich's von den Ohren gerissen und gaben es mir. Und ich habe es dann einfach ins Feuer geworfen und ein Kalb kam raus. Ist der Wahnsinn, was alles so rauskommt, wenn man Sachen ins Feuer wirft. Schwuppdiwupp, ein Kalb kam raus. Sie merken natürlich, dass ich das ein bisschen ironisiere, aber es ist ja auch verständlich, oder? Es ist ja leicht, wenn andere gerade in der Ecke sich befinden, zu sagen, du sagst es da nicht so genau, wie es war. Aber wenn wir selber so ein bisschen mit dem Rücken zur Wand stehen, dann kennen wir das doch. So ganz erzählen wir das Bild oder die Situation nicht, wie es war, sondern neutralisieren es ein bisschen. Wir ziehen uns so raus. Naja, ich habe nur gefragt und der hat es so gemacht und auf einmal ist es passiert und das Kalb war da. Das ist die Erklärung von Aaron. Verständlich? Wenn ich mich so betrachte, wahrscheinlich hätte ich es genauso gemacht. Einfach die Verantwortung auf das Volk oder eher auf den Zufall schieben. Es ist halt so passiert. Auf einmal ist es passiert. Vers 25, als nun Mose sah, dass das Volk zuchtlos war, denn Aaron hatte es zuchtlos werden lassen, zur Schadenfreude ihrer Gegner. Irgendwie lässt sich Mose von dieser Erklärung in dem Augenblick nicht einlullen oder verblenden. Es ist ganz klar, was passiert ist. Das Volk ist in die Irre gegangen. Das Volk ist zuchtlos geworden. Das kann man nicht wegdiskutieren. Aber Mose sagt nicht, ja, du armer Aaron, sondern er sagt ganz klar, Aaron, du hast es zuchtlos werden lassen. Was indirekt bedeutet, Aaron, eigentlich hättest du das stoppen können. Du hattest es in der Hand. Du hättest schon etwas dagegen tun können, wenn du dich davor gestellt hättest und dem Volk gesagt hättest, nein, diesen Weg gehen wir nicht. Mose ist lange nicht zurückgekommen. 40 Tage, 40 Nächte. Ja, das ist eine Zeit der Ungewissheit. Ich sorge mich auch. Ich habe auch Angst. Ich weiß auch nicht, wie es weitergeht. Aber nicht diesen Weg. Nicht ein Gott, das wir anbeten. Ein Gott, das uns nicht aus Ägypten herausgeführt hat. Aber er hat es nicht geschafft. Das Volk ist zuchtlos geworden. Aaron hatte nicht die Kraft, das Volk einzubremsen. Und das Ganze geschah zur Schadenfreude ihrer Gegner. Da trat Mose, Vers 26, in das Tor des Lagers und rief, Herr zu mir, wer für den Herrn ist. Jetzt ruft Mose das Volk zur Entscheidung auf und sagt, okay, es ist passiert, was passiert ist. Aber trefft bitte jeder eine Entscheidung. Wo wollt ihr sein? Wo wollt ihr stehen? Wollt ihr beim Herrn sein? Bei dem, der euch aus dem Land Ägypten herausgeführt hat, bei dem, der Leben gibt, bei dem, der der Schöpfer ist, bei dem, der das alles geschaffen hat, bei dem, der uns auch in der Zukunft Leben geben wird, oder wollt ihr auf der anderen Seite sein? Daraufhin versammelten sich bei ihm alle Söhne Levis und er sagte zu ihnen, so spricht der Herr, der Gott Israels, ein jeder lege sein Schwert an die Hüfte, geht im Lager hin und zurück, von Tor zu Tor und erschlagt jeder seinen Bruder und seinen Freund und seinen Verwandten. Das ist ein tragischer Moment. Es gibt ja so Augenblicke, die will man gar nicht erleben. Davon will man auch gar nicht wissen, dass das möglich ist oder dass das irgendwie geschehen kann. Aber irgendwie geht es hier um Leben und um Tod. Und ein Teil des Volkes scheint eine Entscheidung getroffen zu haben, eben nicht auf der Seite des Lebens zu sein, nicht auf der Seite Gottes, sondern auf der Seite des Todes. Und es geschieht das Furchtbare, das geschieht, das vielleicht geschehen muss. Nämlich, dass ein Riss durch Freundschaften, durch Familien, durch Verwandten gehen. Und dass Tod und Leben auf einmal auf so tragische Art und Weise einen Riss durch dieses Volk machen. Die Söhne Levis nun handelten nach dem Wort des Mose und es fielen von dem Volk an jenem Tag etwa 3000 Mann. 3000 Menschen. Darauf sagte Mose, weiht euch heute für den Herrn, denn jeder von euch ist gegen seinen Sohn und gegen seinen Bruder gewesen, um heute Segen auf euch zu bringen. Es ist oder es war scheinbar eine Situation, das ist ja sehr schwer von uns jetzt rückblickend da hineinzugehen und es im Detail nachzuvollziehen und nachzuempfinden und zu begreifen, was da geschah. Aber offensichtlich war dieser Schritt notwendig, damit nicht das gesamte Volk in die Irre geht. Oder offensichtlich war hier eine Gruppe an Menschen, die gesagt haben, nein, diesen Weg gehen wir nicht mit, das wollen wir nicht, das akzeptieren wir nicht. Wir glauben nicht daran, dass dieser Gott Leben ist, dass dieser Gott uns ins Leben gebracht hat, sondern wir bleiben hier, wir bleiben hier, wir gehen nicht auf die andere Seite. Hier stehen wir in einer offenen Rebellion. Wir werden das nicht tun. Und offensichtlich kommt es dann zu einem Kampf in dieser Familie. Bruder gegen Bruder, Freund gegen Freund, Verwandte gegen Verwandte. Das ist tragisch. Ich weiß gar nicht, wie ich das als Mensch sozusagen schaffen soll, da hineinzugehen und das mitzunehmen oder nicht erschüttert zu sein oder verschreckt zu sein, wie man denn an so einen Punkt kommen kann oder diese Tat tun kann. Aber offensichtlich bewertet der Autor Mose die Situation hier als Segen. Und es geschah am folgenden Tag, da sagte Mose zum Volk, ihr habt eine große Sünde begangen, doch jetzt will ich zum Herrn hinaufsteigen. Da ist jetzt wieder diese Zukunft, da ist dieser Weg. Auf der einen Seite die, die gestorben sind und dann doch die, die vielleicht an eine Zukunft glauben. Und er sagt, ich will hinaufsteigen. Hinaufsteigen zum Herrn, vielleicht kann er Sühnung für eure Sünde erwirken. Darauf kehrte Mose zum Herrn zurück und sagte, ach, dieses Volk hat eine große Sünde begangen. Sie haben sich einen Gott aus Gold gemacht. Und nun, wenn du doch ihre Sünde vergeben wolltest, wenn aber nicht, so lösche mich denn aus deinem Buch, das du geschrieben hast, aus. Hier haben wir es mit einem Mose zu tun, der nicht mehr in dieser Situation die Verantwortung dem Volk gibt, so wie sein Bruder das gemacht hat, oder irgendwie die Verantwortung Gott gibt und sagt, es ist doch dein Volk, du bist doch schuld, du hast doch dieses Volk gemacht, du hast dich für das Volk entschieden, sondern der sagt, bitte Herr, du Gott des Lebens, vergib doch diesem Volk, vergib doch diesem Volk. Wenn du es aber nicht machst, dann will ich lieber selber auch tot sein, dann lösche mich aus deinem Buch, das du geschrieben hast, aus. Lösch mich aus. Ich will gar nicht mehr da sein. Ohne dieses Volk will ich auch nicht sein. Das ist ein Unterschied zu denen, die sagen, nein, wir wollen gar nicht zum Herrn. Wir glauben gar nicht, dass der Herr Leben ist und Leben gegeben hat. Wir werden weiterhin das Kalb oder andere Götter anbeten. Und die dann den Tod erfahren. Und hier einer, der sich so einsetzt für das Volk, dass er sagt, lieber sterbe ich, als dass das Volk nicht am Leben bleibt. Vers 33, der Herr aber sprach zu Mose, wer gegen mich gesündigt hat, den lösche ich aus dem Lebensbuch. Da wird es nochmal thematisiert, wer stirbt denn? Doch nicht wahllos, Gott tötet ja nicht wahllos Menschen. Aber er hat es gesagt, wenn der Mensch sich von ihm trennt, dann ist das Ende der Tod, das ist nun mal so. Das ist eine Folge und die kann Gott auch nicht wegmachen. Wer gegen mich gesündigt hat, den lösche ich aus meinem Buch aus. Und nun geh hin und führe das Volk an den Ort, den ich dir genannt habe. Siehe, mein Engel wird vor dir hergehen. Am Tag meiner Heimsuchung, da werde ich ihre Sünde an ihnen heimsuchen. Und der Herr schlug das Volk mit Unheil dafür, dass sie das Kalb gemacht hatten, das Aaron gemacht hatte. Es kann nicht einer oder ein Mensch die letzte Verantwortung übernehmen für einen anderen Menschen. Jeder ist für sich selbst verantwortlich, wenn es um die letzten Dinge geht. Gott kann nicht jemanden auslöschen wegen jemand anderem. Jeder ist für sich verantwortlich. Und Gott sagt, geh an den Ort, den ich dir gesagt habe, und der Engel wird mit dir gehen. Aber ich werde mich um diese Sache kümmern. Es ist auch nochmal interessant, dass Gott sagt, ich werde das Volk heimsuchen dafür, dass sie das Kalb gemacht hatten, das Aaron gemacht hatte. Also beide haben es irgendwie gemacht. Gott trennt hier nicht mehr zwischen Volk und Aaron. Aaron hat Verantwortung gehabt an dem, was geschehen ist, genauso wie das Volk die Verantwortung gehabt hatte. Kapitel 33, Vers 1. Und der Herr redete zu Mose, geh, zieh von hier hinauf, du und das Volk, das du aus dem Land Ägypten heraufgeführt hast, in das Land, von dem ich Abraham, Isaac und Jakob geschworen habe, deinen Nachkommen will ich es geben. Jetzt beginnt nochmal Zukunft. Gott sagt, geh in das Land, für das ich ein Versprechen abgegeben habe, nämlich Abraham, Isaac, Jakob, ich habe ihnen gesagt, ich werde sie und ihr Volk in das Land führen. Es ist der Zeitpunkt, geht. Gott wendet sich nicht ab. Und ich werde einen Engel vor dir hersenden, um die Kanaaniter, Amoriter, Hethiter, Perisiter, Heviter und Jebusiter zu vertreiben. In ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Das ist immer noch das Versprechen, das im Raum steht. Ihr sollt in dieses Land gehen. Ihr sollt in dieses Land kommen. Denn ich werde nicht in deiner Mitte hinaufziehen. Du bist nämlich ein halsstarriges Volk, damit ich dich nicht auf dem Wege vernichte. Und da kommt jetzt dann doch etwas für das Volk auf, als Konsequenz für diese Tat. Gott sagt, in deiner Mitte kann ich nicht mitgehen. Und jetzt geschieht etwas oder etwas wird rückgängig gemacht, was aber eigentlich angekündigt war. Nämlich, dass Gott in der Tat beim Volk sein will und mit dem Volk leben will. Das war der Sinn der Stiftshütte. Das war der Sinn des Heiligtums. 2. Mose, Kapitel 24. Dort wird es erwähnt. 25. 2. Mose, Kapitel 25. Und dort sagt es Gott, Kapitel 25, Vers 8, und sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. Damit ich in ihrer Mitte wohne. Das ist eigentlich das Ziel des Ganzen. Gott wollte bei Menschen sein. Mit ihnen zusammen sein. Bei ihnen wohnen, ganz schlicht. Gar nichts Großartiges, gar nichts Weltbewegendes. Er wollte einfach nur mitten drin sein, mitten beim Volk, mit ihnen zusammen. Das ist das, was wir uns ja normalerweise auch von Freundschaft oder von Beziehung wünschen. Ganz einfach, dass wir zusammen sind, miteinander. Das ist das, was Gott ja als Schöpfer des Himmels und der Erde ganz am Anfang sich gewünscht hat. Menschen zu erschaffen, um mit ihnen zusammen zu sein. Aber indem das Volk das verneint, wiederholt es eigentlich das, was Adam und Eva im Garten Eden schon gemacht haben. Nämlich sich von Gott zu trennen und sagen, nein, das wollen wir eigentlich nicht. Genau das tut das Volk. Es sagt, nein, das wollen wir nicht. Nein, du hast uns gar nicht herausgeführt. Du bist nicht der uns in dieses Land bringen wird. Eigentlich wollen wir gar nicht mit dir zusammen wohnen, zusammen sein. Sondern wir haben uns eigentlich umorientiert. Uns jemand anderes gesucht. Das ist der Gott, der uns herausgeführt hat. Mit dem wollen wir zusammen sein. Um den wollen wir herumtanzen. Mit dem wollen wir glücklich und freudig sein. Nicht mit dir. Und kein Wunder, dass man danach nicht so tun kann, als wäre alles ganz normal und wäre nichts passiert. Ich glaube, wäre uns das angetan worden, hätten wir uns gänzlich abgewandt. Aber Gott sagt, nein, ich wende mich eben nicht gänzlich ab. Es gibt einen Weg, es gibt eine Zukunft. Ich werde euch in dieses Land bringen. Mein Engel wird vor euch herziehen, aber ich kann nicht mit euch sein. Ich werde das nicht machen, denn wenn ich dabei sein würde, dann würde es gar nicht gehen. Dann würde es dazu führen, dass ich euch vernichten muss. Denn ihr wendet euch ab. Eigentlich wollt ihr es wahrscheinlich gar nicht. Als das Volk, Vers 4, diese böse Rede hörte, trauerten sie und keiner legte seinen Schmuck an. Denn der Herr hatte zu Mose gesagt, sprich zu den Söhnen Israel, ihr seid ein halsstarriges Volk. Zöge ich nur einen Augenblick in deine Mitte hinauf, so würde ich dich vernichten. Und nun lege deinen Schmuck von dir ab. Damit hat es ja alles begonnen mit diesem Schmuck. Lege deinen Schmuck von dir ab und ich werde zusehen, was ich für dich tun kann. Da kommt diese Hoffnung wieder. Da kommt diese Gnade wieder. Wieder durch. So. Gott sagt, eigentlich, wenn ich mitgehen würde, dann müsste ich dich vernichten. Aber lass mich schauen, was ich tun kann. Lass mich doch schauen, was ich tun kann. Irgendwie muss es doch möglich sein. Ich will nicht, dass du stirbst. Ich will nicht, dass du vernichtet wirst. Aber wenn ich mitgehe, ich weiß nicht, ob man das spürt, diese Verzweiflung, die in diesem Handeln Gottes ist. Da entledigten sich die Söhne Israel ihres Schmuckes vom Berg Horeb an. Mose nun nahm jeweils das Zelt und schlug es für sich außerhalb des Lagers auf, fern vom Lager für sich und nannte es Zelt der Begegnung. Eigentlich das, was mittendrin im Lager hätte sein müssen, beim Volk, umgeben vom Volk, das geht jetzt nicht. Aber Mose sagt ebenso, das kann nicht sein. Es kann nicht sein, dass Gott nicht mehr da ist, dass wir dieses Zelt nicht bauen. Wenn wir es nicht in der Mitte bauen, dann wenigstens außerhalb des Lagers. Außerhalb des Lagers. Und dort sollte es zu meiner Begegnung kommen. Und es geschah, jeder, der den Herrn suchte, ging zum Zelt der Begegnung außerhalb des Lagers hinaus. Es geschah auch, so oft Mose zum Zelt hinausging, dann standen alle Leute auf und sie traten jeder an den Eingang seines Zeltes und sahen Mose nach, bis er in das Zelt hineinkam. Und es geschah jedes Mal, wenn Mose in das Zelt kam, dann stieg die Wolkensäule herab und blieb am Eingang des Zeltes stehen. Und der Herr redete mit Mose. Und das ganze Volk sah die Wolkensäule am Eingang des Zeltes stehen. Und das ganze Volk erhob sich und sie warfen sich nieder, jeder am Eingang seines Zeltes. Diese Sehnsucht, die doch da durchkommt. Dieses Volk will ja auch nicht von seinem Gott wiederum lassen. Sie wollen ja, dass Gott kommt. Sie merken, dass Gott kommt. Die Wolkensäule kommt herab. Bleibt am Eingang des Zeltes stehen. Gott begegnet Mose. Das ganze Volk erhebt sich. Und sie warfen sich nieder, jeder am Eingang seines Zeltes. Und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Wahnsinn, oder? Das war doch die Grundabsicht. Gott redet mit dem Menschen wie mit einem Freund. Wie mit einem Freund. Ohne Angst. Ohne Angst, ohne Scheu, ohne Scham. Wie mit einem Freund. Dann kehrte er Mose ins Lager zurück. Sein Diener Josua, aber der Sohn Nuns, ein junger Mann wie ich nicht, aus dem Inneren des Zeltes. Da ist die Hoffnung. Da ist die Hoffnung. Trotz dieser Tragik, trotz dem Zerbruch, diesem Zerschmettern, dem Riss, eigentlich der Zerstörung des Bundes und der Trennung des Menschen von Gott. Trotzdem gibt es eine Zukunft, weil Gott sie möglich macht. Ich lade Sie ein, an diesem Punkt in der nächsten Glaubengeschichtenfolge mit mir weiterzulesen, um zu sehen, wie diese Zukunft aussieht. Und vor allem darin Gott zu begegnen. Das wünsche ich Ihnen, wenn wir gemeinsam lesen, aber auch in Ihrem Alltag, dass Sie Gott in Ihrem Leben entdecken und erleben. Gottes Segen für Sie. Bis zum nächsten Mal.